Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Extreme. Jeder Mensch kennt Extremsituationen. Für manche werden sie zu einschneidenden Momenten in ihrem Leben oder sie bestimmen ganze Lebensphasen. Ob Sucht, Manie, Zensur oder die alltägliche Arbeit. In der nächsten Stunde widmen wir uns diesen und anderen Themen. Im Rahmen des Masterstudiums der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen produzieren die Studierenden der Lehrredaktion Hörfunk von Ulrich Hegele eigene Beiträge. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Extreme und hören verschiedene Beiträge unserer Mikro-Europa-Reporter. Mein Name ist Amelie Hambrecht. Zum musikalischen Einstieg folgt nun der Song Bad Ideas von Alle Farben.
Lights in my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. In the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories.
Even if you don't remember, don't remember, don't remember.
Oh. Bad ideas make the best memories.
Even if you don't remember.
Just wanna dance about it, lose our minds. Just wanna dance about it, lose our minds. Lights on my face, I'm losing track of every tongue that I taste. Just wanna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me.
Alle Farben mit dem Lied Bad Ideas. Jeder Unternehmer kennt es. Die Gründungsphase hat seine Höhen und Tiefen. Daher sollte der Schritt in die Selbstständigkeit gut überlegt und geplant sein. Die beiden Unternehmensgründer Georg Büch und Dominik Glänzin kennen das nur zu gut. Mit ihm und dem Existenzgründungsberater der Industrie- und Handelskammer Michael Bauklo hat Ann-Christine Emden die Risiken und Chancen der Selbstständigkeit besprochen.
Wir hatten mal einen, der hat gesagt, immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, dann funktioniert's. Weil man kriegt schon eine Menge auf den Deckel.
Sagt Michael Bauklo, Existenzgründungsberater der Industrie- und Handelskammer Reutlingen. Es sei manchmal wie ein Sprung ins kalte Wasser. Mit jungen 24 Jahren haben Dominik Lenzin und Armin Benzeit die Malindo GmbH gegründet. Ihre Firma bietet eine softwarebasierte Dienstleistung an, die es Online-Händlern ermöglicht, ihre Retouren effizienter und nachhaltiger zu verwerten, erklärt Dominik Lenzin.
Wir kennen uns schon, seit wir Kleinkinder waren. Und unser erstes gemeinsames Business hatten wir wahrscheinlich, als wir früher Pokémon-Karten auf dem Spielplatz verkauft haben.
Georg Büch dagegen konnte schon einige Jahre Berufserfahrung sammeln. Als im Jahr 2006 seine damalige Arbeitgeberfirma verkauft wurde, spielte er schon mit dem Gedanken der Selbstständigkeit. Jedoch hatte er diese Idee zunächst zurückgestellt. Seine Frau Michaela berichtet warum.
Weil beide Kinder noch in der Ausbildung waren und Haus noch abzubezahlen ist. Also vorher hat man halt sichere Gehalt gehabt und man wusste halt nicht, wie das dann ist, ob dann wirklich die Einnahmen so fließen, wie sie fließen sollten.
Letztendlich haben sie die Firma Black Forest Ingredients im Jahr 2012 gegründet. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Herstellung von Zutaten für die Lebensmittelindustrie. Auch Experte Michael Bauklo kennt diese anfänglichen Unsicherheiten aus seinen Beratungen.
Viele fragen immer in der Beratung, und wird das toll, wird das was? Sage ich immer, ich habe keine Glaskugel, man muss ausprobieren.
Damit es gleich zu Beginn der Gründung nicht allzu chaotisch wird, sollte man sich erst einmal auf seine Idee fokussieren. Denn eine perfekte Vorbereitung ist bei diesem Thema aus seiner Sicht nicht möglich.
Das läuft nicht so wie im Studium, wo ich einen Plan habe und weiß genau, wann kommt welche Klausur, wo muss ich welchen Ordner lernen und aufsagen, sondern da kommen Ereignisse herein, die können Sie gar nicht vorplanen und vorerdenken. Und deswegen ist diese perfekte Vorbereitung nicht möglich.
Ähnlich sieht das auch Dominik Lenzin.
Ich habe zwar BWL studiert, doch die Realität sieht dann meistens ein bisschen anders aus und zwar relativ viel dann auch Learning by Doing.
Direkt zu Beginn der Startup-Gründung kam so ein unvorhersehbares Ereignis auf den jungen Unternehmer zu. Ein anderes Unternehmen klagte wegen Namensrechten. Wie man mit so einem Rechtsstreit umgeht, da war auch er erstmal überfragt.
Ja, natürlich ist es eine Situation, wo man vorher noch nicht mit konfrontiert ist, dass plötzlich ein anwaltliches Schreiben kommt, man sich selbst dann irgendwo einen Anwalt nehmen muss und sich dann irgendwo auch ja außergerichtlich zwar einigt, aber doch natürlich eine spannende Situation oder im Nachhinein eine spannende Situation.
Ein weiteres Problem der Selbstständigkeit: Ferien und Freizeit. Einfach mal 2 Wochen weg, das geht im eigenen Betrieb nicht, denn irgendwas ist immer los, meint Georg Büch.
Gut, wenn man eine Firma gründet, dann ist man ja von morgens bis abends und nachts und immer dabei, am Wochenende genauso. Also man ist ganz zwangsläufig ganz anders engagiert, selbst wenn man sich es am Anfang nicht so vorstellt, aber letzten Endes, man ist Mädchen für alles und man muss alles machen. Ja, es gibt keine Freizeit und keinen Urlaub.
Dominik Lenzin hingegen sieht das ein bisschen anders.
Also ich habe es ganz gerne, diese Flexibilität, die ich als Selbstständiger habe. Man muss keinen Urlaub beantragen und das ist doch schon ganz entspannt dann bei Behördengängen oder Arztbesuchen.
Trotz Stress und wenig Freizeit würde auch Georg Büch seine Selbstständigkeit nicht gegen einen Angestelltenjob eintauschen wollen.
Aber letzten Endes, okay, was halt interessant ist, ist, dass man die Sachen, die man sich vorgenommen hat, selbst verwirklichen kann und auch sieht, wie das Ganze, Gott sei Dank, jetzt ja, vernünftig läuft. Ja.
Dominik Lenzin ist ebenfalls überzeugt von seinem Einsatz. Ihm liegt viel daran, sich etwas Eigenes aufzubauen. Und er ist sich sicher, dass sich das langfristig auch finanziell lohnen wird.
Es zwingt einen morgens niemand aufzustehen. Das geschieht einfach aus eigener Motivation. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht jedermanns Sache ist.
Bei der Frage nach wichtigen Eigenschaften, die man für eine Unternehmensgründung mitbringen sollte, sind sich alle drei einig. Dominik Lenzin:
Es fordert sicher Mut, also Risikobereitschaft, ein hohes Maß an Eigenmotivation und natürlich im Idealfall eine funktionierende Idee.
Für Georg Büch ist Selbstvertrauen der zentrale Aspekt.
Also man muss bereit sein, was zu wagen und man braucht letzten Endes auch ein gesundes Maß an Selbstvertrauen.
Selbst wenn man nach dem Studium voller theoretischem Wissen steckt, kann das im täglichen Geschäft trotzdem oft nur bedingt weiterhelfen. Michael Bauklo:
Ja, wenn ich das im Studio mitbekomme, da spielt alles eine Rolle. Aber dann im realen Geschäft, da gibt es halt Dinge, die muss man erleben, die muss man mitmachen. Und die kann man auch wirklich nur fühlen, wenn man es selbst mal erlebt hat.
So eine schwierige Situation hat Georg Büch direkt am Anfang erlebt.
Da war es so, dass ein Kunde nicht gezahlt hat. Das tut am Anfang weh, da steckt man sehr viel Zeit rein und sehr viel Energie. Wenn dann natürlich Zahlungen von Kunden verspätet kommen, dann kann es da schon mal eng werden. Das erste Jahr gab es schon ein paar Situationen, wo man 10-mal überlegen muss, was gibt man jetzt am nächsten Tag noch aus.
Eine der größten Schwierigkeiten für die Malindo GmbH war es, mit den einflussreichen Entscheidungspersonen der großen Firmen in Kontakt zu kommen.
Erstmal zu Terminen eingeladen zu werden. Es dauert immer Monate bis sogar Jahre, bis Entscheidungen getroffen werden. Und das lässt einen natürlich manchmal an der generellen Situation zweifeln.
Da nicht immer alle Pläne für Unternehmensgründungen so gut verlaufen wie die von Georg Büch und Dominik Lenzin, schlägt Michael Bauklo für den Ernstfall einen Notfallplan vor.
Wenn Sie sich überlegt haben, wie Sie reinkommen, überlegen Sie sich auch, wie Sie rauskommen.
Oftmals haben Gründe für das Scheitern mit den Kunden, dem Markt oder gesetzlichen Regelungen zu tun.
An der Ecke ist es wichtig, dass man dann auch in der Lage ist, das zu erkennen, einen Strich zu ziehen und letztendlich zu sagen, okay, das war eine schöne Zeit, aber jetzt fange ich was anderes an, was Neues an und dann geht's da weiter.
Glücklicherweise laufen die Firmen von Georg Büch und Dominik Lenzin mittlerweile so gut, dass sie sich über diesen Notfallplan wohl keine Gedanken mehr machen müssen. Beide sind sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit. Zurückblickend gibt es aber doch viele Kleinigkeiten, die Dominik Lenzin anders gemacht hätte. Vor allem, um Zeit und Nerven zu sparen. Dennoch sieht er es positiv.
Und ich denke, es ist einfach wie überall im Leben, dass es wichtig ist, aus den Fehlern zu lernen und die dann nicht zu wiederholen.
Ein Beitrag von Ann-Christine Emden. Wer sich für die Selbstständigkeit oder die eigene Firma interessiert, findet Hilfe direkt auf dem Campus der Uni Tübingen. Michael Bauklo informiert vor Ort über die Selbstständigkeit, gibt Tipps und Denkanstöße rund um die gute Idee und das Geschäftsmodell. Oder auch bei den ersten Schritten im eigenen Unternehmen kann er helfen. Studierende und Hochschulangehörige können gerne per E-Mail an bauklo@reutlingen.ihk.de einen Termin vereinbaren. Wer sich von harten Arbeitsbedingungen nicht abschrecken lässt, ist auch bei unserem nächsten Beitrag genau richtig. Arbeiten unter Extrembedingungen. Als Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau gehört das zum Arbeitsalltag dazu. Ob Verkehrsunfall, Brand oder Tierrettung. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und hilft. Ein Beitrag von Priscilla Ackermann.
Wenn das Martinshorn ertönt, weiß jeder, die Feuerwehr rückt zu einem Einsatz aus. Julia Möller und Markus Jüngling arbeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr in Marktoberdorf im Ostallgäu. Dort kommen die beiden häufig in extreme Situationen. Was die beiden auf dem Weg zu einem Einsatz fühlen?
Dann rechnet man eigentlich immer schon, sage ich mal, mit dem Schlimmsten.
Ist eine ganz komische Mischung, so zwischen Angst, Aufregung, Adrenalin, weil man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und man muss sich einfach auf alles einstellen, weil es kann ein Verkehrsunfall sein, es kann ein Brand sein. Man weiß eigentlich nie, was auf einen zukommt. Ruhig bleiben, das ist das Wichtigste.
Bei Feuer und Rauch sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, ist manchmal ganz schön schwierig. Markus ist schon seit 15 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist Gruppenführer, Atemschutzgeräteträger und Drehleitermaschinist. Schlimme Einsätze erlebt er häufig und so leicht kann er die nicht vergessen.
Das sind meistens die schweren, die kommen immer mal wieder. Wenn man wieder einen schweren Unfall gehabt hat, dann kommen auch wieder alte Bilder mal so im Kopf. Und da denkt man dann wieder mal vielleicht darüber nach. In der Anfangszeit bleiben sie zwar immer da, die Einsätze, da denkt man öfters darüber nach. Und dann, mit der Zeit legt sich das dann wieder.
Julia Möller ist seit 11 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und besitzt sogar ein eigenes ausrangiertes Feuerwehrauto. Als Atemschutzgeräteträgerin ist sie oft bei Brandeinsätzen dabei. Julia hatte einen unvergesslichen Einsatz.
Das war 2013, da hatten wir unser Feuerwehrfest, das 150-jährige von Marktoberdorf, und da war der Großbrand in Rosshaupten. Da sind wir mit, glaube ich, 600 Mann ausgerückt und das war richtig, richtig heftig, weil da hat wirklich alles lichterloh gebrannt und da hat man richtig zuschauen können, wie die Gebäude in Flammen aufgegangen sind, wie es die Fenster rausgesprengt hat, und das war richtig krass. Also sowas, das erlebt man nur einmal im Leben.
Etwa 100 Mal im Jahr rückt die Freiwillige Feuerwehr in Marktoberdorf zu größeren und kleineren Einsätzen aus. Zusätzlich betreut und schult sie die Mannschaft, um mit schweren Erlebnissen zurechtzukommen.
Wenn ein schwerer Einsatz war, wenn man mal ein, zwei Nächte oder so danach nicht schlafen kann, wegen dem, weil die Bilder immer wieder kommen, dann muss man halt schauen, dass man dann reagiert und eben Hilfe in Anspruch nimmt.
Die Einsätze beeinflussen auch Markus' Alltag.
Da ist es ganz wichtig im privaten Leben, dass man auch mal vielleicht mit der Freundin oder Eltern, je nachdem, spricht über die ganze Situation. Also es klingt vielleicht jetzt komisch, aber einfach die Last von sich redet. Genau, und dann geht es eigentlich am besten. Das funktioniert ganz gut eigentlich, nur man sollte es halt nicht in sich hineinfressen.
Selbst nach mehreren Jahren Erfahrung bei der Freiwilligen Feuerwehr sind solche Extremsituationen immer wieder eine Herausforderung für die beiden. Ob Julia heute abgebrühter ist?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich härter im Nehmen geworden bin, aber psychisch, man darf es einfach nicht so nahe dran lassen. Wenn jetzt einem wirklich was belastet, man kann mit seinen Kameraden reden, mit dem Kommandanten reden, mit seinen Gruppenführer. Man kann es gut verarbeiten, aber manche Sachen, die brennen halt ein ins Gedächtnis und ja, das vergisst man dann nicht so schnell.
Auch Markus ist im Laufe seiner Arbeit als Feuerwehrmann bei zahlreichen Einsätzen dabei gewesen. Dass sich seine Eltern oft Sorgen machen, ist nicht verwunderlich.
Der Vater, der weiß ganz gut Bescheid, der war oder ist immer noch aktiv bei der Feuerwehr, und über ihn bin ich natürlich auch dazugekommen, und meine Schwester ist auch noch bei der Feuerwehr. Also wir sind drei bei der Feuerwehr und jeder findet es eigentlich ganz cool.
Trotz der Gefahren, denen sich Markus und Julia oft aussetzen, macht ihnen die Arbeit viel Spaß. Um als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau arbeiten zu können, ist die Fitness ein Muss. Ansonsten fängt jeder bei Null an und wächst dann so hinein. Nach der Ausbildung dürfen die Frischlinge auf ihre ersten Einsätze. Markus und Julia sagen aber, dass diese anfangs noch im Hintergrund stehen und zum Beispiel mit Straßenabsperrungen bei Unfällen beschäftigt sind.
So nach und nach kommt man da ein bisschen näher und da sieht man auch, schafft man es nicht, packt man das psychisch, seelisch, körperlich. Und ja, so mit der Zeit, da kommt es dann alles.
Ans Aufhören denken die beiden noch lange nicht. Im kommenden Jahr beginnt Julia ihren Maschinistenlehrgang, um dann auch Fahrzeuge und Pumpen bedienen zu können. Markus' Ziel ist es, seinen Kameraden eine gute Ausbildung zu ermöglichen und weiterhin nach jedem Einsatz gesund nach Hause zu kommen.
Aktuell ist leider die Nachwuchssorge der Freiwilligen Feuerwehr in Deutschland groß. Vielleicht schaut ihr mal bei der Freiwilligen Feuerwehr vorbei und findet heraus, ob euch die Arbeit dort gefällt. Priscilla Ackermann über die Freiwillige Feuerwehr. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Extreme. Feurig geht's bei unserem nächsten Song weiter. Hier ist Ed Sheeran mit Icy Fire.
This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember.
Oh, you know I saw a city burn.
But I
Ed Sheeran mit Icy Fire. Ein Baby während der Ausbildung oder dem Studium ist eine große Herausforderung, egal ob gewollt oder ungeplant. Unterstützung aus der Familie und eine gute Kinderbetreuung sind für junge Frauen mit Baby oft das Wichtigste. Die jungen Mütter Sarah und Lisa berichten unserer Reporterin Sandra Gottschling, wie es ihnen erging.
Babygeschrei. So hört sich der Alltag von Sarah an. Sarah ist 19 Jahre alt. Ihr Sohn Niklas ist fast ein Jahr alt. Im September 2016 hat Sarah ihre Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen. Als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, hatte sie gerade ihr Abitur bestanden und war schon fast auf dem Weg nach Australien. Dort wollte sie ein Jahr lang mit ihrem Freund herumreisen.
Ja, also es war keine leichte Entscheidung, aber wir haben die Reise dann letztendlich abgesagt. Wir waren beide erst 18 und hatten einfach keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und zu diesem Zeitpunkt dann nach Australien zu fliegen, das wäre sicher keine gute Idee gewesen.
Wenn einem klar wird, dass man mit 18 Jahren schwanger ist, gehen einem viele Gedanken durch den Kopf.
Ja, zuerst dachte ich, wir können das niemals schaffen und war dann auch total traurig wegen unserer Australienreise. Aber ja, dadurch, dass ich nach dem Abi ein Jahr Pause einlegen wollte, war das mit der Schwangerschaft dann auch kein Problem. Und mein Freund hat dann statt der Australienreise ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Ich auch, nur dass es bei mir wegen der Schwangerschaft nur ein halbes Jahr ging.
Ein halbes Jahr, nachdem ihr Sohn Niklas auf die Welt kam, wollte Sarah ihre Ausbildung beginnen. Aber auch hier kamen einige Hindernisse auf die kleine Familie zu.
Also es war zuerst eine ganz schwierige Situation, weil ich noch keinen Kita-Platz für Niklas gefunden hatte und die Eltern von mir und meinem Freund, die arbeiten beide Vollzeit. Meine Mutter musste sich dann die ersten 2 Wochen Urlaub nehmen, damit ich meine Ausbildung starten konnte. Zum Glück haben wir aber dann relativ schnell einen Kita-Platz bekommen. Und ja, mit der Kita und meiner Ausbildung funktioniert es echt gut. Ich denke, dass Niklas dort gut aufgehoben ist, während ich arbeite oder in der Schule bin.
Im Alltag ist es für Sarah nicht immer leicht, Ausbildung und Kind unter einen Hut zu bekommen.
Naja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich schon manchmal das Gefühl, nie richtig bei einer Sache zu sein. In der Ausbildung bin ich manchmal wirklich müde, wenn mein Kind die ganze Nacht weint oder ich bin einfach mit den Gedanken bei meinem Kind, anstatt mich zu konzentrieren. Und ja, wenn ich mich zu Hause um Niklas kümmere, denke ich auch darüber nach, ob ich in der Ausbildung gut genug bin. Das ist manchmal ein echter Teufelskreis, aber am Ende versuche ich einfach die beste Mama für Niklas zu sein und in der Ausbildung auch alles zu geben.
Mit 19 Jahren Mutter zu werden, ist wirklich eine extreme Situation, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Viele sagen ja, das Leben fängt erst mit 18 richtig an. Und ja, ich bin halt erstmal Mutter geworden. Und es war dann schon schwer, mit anzusehen, dass alle Freunde rumreisen und Party machen, während wir daheim sitzen. Aber ja, vor allem hatten wir eben keine Ahnung, was es heißt, Eltern zu sein. Das war wirklich eine extreme Situation für mich und meinen Freund. Und trotzdem würden wir Niklas niemals wieder hergeben und die Australienreise läuft uns ja im Endeffekt auch nicht weg.
Eine ähnliche, aber doch auch unterschiedliche Situation ist es, während dem Studium ein Kind zu bekommen. Lisa ist 24 Jahre alt. Ihren heute 5-jährigen Sohn Luca hat sie mit 18 bekommen. Zu diesem Zeitpunkt stand sie gerade am Anfang ihres BWL-Studiums. Lisa, welche Gedanken gingen dir durch den Kopf, als du erfahren hast, dass du mit 18 Jahren schwanger bist?
Zu dem Zeitpunkt war ich schon über 3 Jahre mit meinem Freund zusammen und für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich relativ früh Mutter werden will. Deswegen habe ich mich über die Nachricht sehr gefreut. Natürlich hätte es einen besseren Zeitpunkt geben können, aber manchmal kommen die Dinge eben anders, als man sie plant.
Als Lisa erfahren hat, dass sie schwanger ist, war sie im ersten Semester ihres Bachelorstudiums. Trotzdem hat sie es am Ende geschafft.
Das erste Semester konnte ich trotz Schwangerschaft beenden. Und danach habe ich erst mein Urlaubssemester eingelegt. Vor allem auch, um die erste Zeit mit den Kleinen genießen zu können. Danach war das Wichtigste die Unterstützung meiner Familie. Meine Mutter ist in ihrem Beruf kürzer getreten, um für Luca da zu sein. Wenn ich zum Beispiel Vorlesungen hatte oder ich lernen musste. Oder wenn mein Freund arbeiten war.
Nicht nur für Lisa selbst, sondern auch für ihre Kommilitonen war es erst einmal eine komische Situation, als sie nach der Schwangerschaft wieder zurück an die Universität gekommen ist.
Viele haben sich natürlich für mich und mit mir gefreut und waren auch sehr interessiert. Also als ich dann mir angefangen habe zu studieren, haben sich sehr viele nach dem Baby erkundigt. Aber mir war natürlich auch klar, dass es viele auch gibt, die hinter meinem Rücken darüber geredet haben und sich gefragt haben, wie man sowas meistert. Irgendwann habe ich dann auch so den Anschluss verloren, weil ich beim Feiern nicht dabei sein konnte. Das war etwas schwer für mich. Aber wenn ich keine Vorlesung hatte und nicht lernen musste, habe ich lieber auch Zeit mit meinem Sohn und mit meinem Freund verbracht, anstatt feiern zu gehen.
Viele Leute würden denken, dass ein Baby mit 18 viele Nachteile mit sich bringt. Lisa denkt da ganz anders.
Der einzigste Nachteil daran war, dass ich nicht so viel Zeit mit Luca verbringen konnte. Sonst sehe ich daran eigentlich keine Nachteile.
Jung Mutter zu werden heißt viel Stress. Dass man diesen Stress aber bewältigen kann und das Muttersein auch viele schöne Seiten mit sich bringt, haben Sarah und Lisa auf den Punkt gebracht. Ein Beitrag von Sandra Gottschling.
Von einem zum anderen Extrem. Sogar zu einer ganz anderen Art. In Demokratien garantieren die Grundrechte verschiedene Freiheiten, darunter die Kunstfreiheit. Alles dürfen Künstler aber nicht. Bei politischen Umschwüngen und Instabilität sind eben die Kunstleute die Ersten, die mit Repressionen zu rechnen haben. Unsere Reporterin Anna Getmanova geht der Frage nach, ist Kunst heutzutage immer noch frei oder gibt es Fälle, in denen sie zensiert sein sollte?
Die Kunst ist frei und das sollte so auch als freiheitliches Gut betrachtet werden. Ich finde, da sollten keine Reglements stattfinden.
Die Grenzen sind da einfach ganz weich, wo zensiert werden sollte und wo nicht.
Also ich denke schon, dass die Kunst frei sein sollte, dass jeder so gestalten soll. Natürlich sollte es einen anderen nicht schädigen.
Ich finde, dass es vom Staat her nicht unterdrückt werden sollte, wenn man sich durch Kunst ausdrückt oder auch kritisch äußert.
Kunst ist schon, hat schon seine Freiheiten, aber alles, finde ich, sollte man auch nicht als Freiheit ansehen, sondern gewisse Einschränkungen dürfte es doch haben.
Meinung nach sollte Kunst niemals zensiert sein.
Das sehen nicht alle so. Für Dmitri Peskov, Pressesprecher von Wladimir Putin, liegen die Grenzen der Freiheit zum Beispiel daran, wer Geld aufbringt. Wenn der Staat eine bestimmte Aufführung finanziell unterstütze, habe dieser auch das Recht, das Thema zu beeinflussen. Bei den Inszenierungen, die privat finanziert werden, müsse man einfach nur die gesetzlichen Regeln einhalten. Dazu Frieda Hauberger, Tübinger Künstler und Universitätszeichenlehrer.
Da bin ich natürlich ganz anderer Meinung, weil man muss der Kunst eine gewisse Autonomie zubilligen. Und wenn eine Gesellschaft Geld aufbringt, dann, damit es ein Theater, ein freies Theater geben kann, dann kann man nicht daraus ziehen, dass das eine Auftragsarbeit ist. Dann wären wir ja ganz schnell eben bei einer PR-Aktion.
Selbst das Theater sieht der Künstler als einen Ort der größtmöglichsten Freiheit, auch wenn das vielleicht gegen die Interesse der Staatsmacht gehe.
Ich finde, das Theater ist die Form einer gesellschaftlichen Selbstreflexion und der Möglichkeit des Selbstkritik. Und wir können nur weiterkommen, wenn wir tatsächlich bereit sind, uns selbst auch immer zu reflektieren und auch ein Stück weit zurückzunehmen. Und dazu braucht es natürlich eine Provokation und einen Anstoß von außen.
Die Frage ist dann, ob es schon die Zensur ist, wenn der Staat den Spielplan reguliert. Sergej Michalski, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Tübingen, hat zweimal in seinem Leben mit Zensur zu tun gehabt. Und zwar die Zensur wissenschaftlicher Publikationen.
Jeder Staat fördert in einer Weise, die nicht völlig ausgewogen ist. Manchmal setzt ein Staat wirklich nur auf Avantgarde, das ist auch falsch. Man soll in der Breite, bin dafür, avantgardistisches Theater zu fördern, aber auch traditionelles Theater, ohne Experimente. Und Zensur ist was ganz Schreckliches. Ich bin gegen Zensur.
Sergej Michalski hat bis zu seinem 33. Lebensjahr in Polen gelebt. Der Kunsthistoriker ist überzeugt, Zensur findet in seinem Heimatland heute nicht statt. Jeder könne sagen und publizieren, was er möchte. Der Staat alimentiere aber die Theater.
Man muss auch unterscheiden zwischen staatlichen Theatern und Privattheatern. Bei Privattheatern hat in Polen der Staat überhaupt nichts, keine Möglichkeit. Bei staatlichen Theatern sagt er, wir zahlen Geld und der Direktor. Und wenn man manchmal einen missliebigen Direktor hat, dann kann man immer hinweisen, dass er sein Budget überschritten hat. Denn es gibt wenige Direktoren, die ihr Budget nicht überschreiten. Und dann kann man ihn immer absetzen nach dem Motto, nein, wir setzen ihn nicht wegen politischer Ansichten ab, sondern weil er sein Budget um 60% überschritten hat. Das ist ein alter Trick, der übrigens auch im sogenannten demokratischen Westen auch oft gemacht wird.
Ob man diese Tricks als Zensurfälle ansehen sollte, darüber kann man sich streiten. Jedenfalls ist in den westlichen Ländern die folgende Situation kaum vorstellbar. Eine Abgeordnete schickt eine Anfrage an den Generalstaatsanwalt, um einen Film zu überprüfen, obwohl er noch nicht rausgekommen ist. In Russland kann sowas leicht passieren. Der Film Matilda des russischen Regisseurs Alexei Lehrer erzählt über das Schicksal der Prima-Ballerina Kseschinskaya und ihre Beziehung mit dem letzten russischen Zaren Nikolaus II., der aufgrund seines Märtyrertodes heilig gesprochen wurde. Die Vertreter der Sozialbewegung Königskreuz beschwerten sich über ihn bei der Staatsanwaltin Natalia Poklonska in Krim. Der Film verletzt angeblich die Gefühle von Gläubigen. Noch einmal Universitätszeichenlehrer Frieda Heuberger.
In diesem Kontext würde ich mich überwiegend solidarisch erklären. Ich finde es sehr mutig, was da zum Teil passiert. Und diese hohe Kränkungsbereitschaft der Macht zeigt, dass sie eigentlich Angst hat und schwach ist.
Im Fall Mathilda muss man betonen, der Wille zur Zensur ging nicht vom Staat aus. Eine im Juli 2016 verfasste Petition gegen den Film und für eine Zensur auf change.org unterschrieb 16.000 Unterstützer. Über eine Art Volkszensur in Polen weiß auch Sergej Michalski.
Es gibt auch eine Zensur vom Volk aus. So wurde vor 15 Jahren eine ironische Skulptur, die den Papst Johannes Paul II., ein Polen, zeigte. Die Skulptur schuf der Italiener Maurizio Cattelan. Und sie sollte ironisch sein. Sie zeigte den Papst, wie er von den Meteoriten erschlagen wird. Und da zeigte sich, dass das Volk so etwas nicht mitmacht. 20% von Warschau fanden das gut. 80%, sie wussten, dass es eine Ironie ist. 80% fanden das eine Blasphemie gegen unseren polnischen Papst. Das muss man leider auch ein bisschen in Betracht nehmen, dass nicht immer die Regierung mit dem Herrn Kaczynski schuld ist, dass das Volk auch eine manchmal traditionellere und seine Dummheiten bestätigende Kunst mag. Das ist der Fall, das ist es übrigens in Deutschland auch. Es gibt sehr viele Leute hier, die auch eine patriotisch-deutsche Kunst hätten haben wollen, wäre sie denn.
Mit dem Punkgebet Mutter Gottes Jungfrau verjage Putin von der bekannten Band Pussy Riot kommt der Beitrag von Anna Getmanowa zum Ende. Ihr Beitrag zeigt, dass Künstler aus aller Welt nach Deutschland kommen, auf der Suche nach Sicherheit und Verständnis. Nach den Jahren des Nationalsozialismus und der Raubkunst begab sich das wiedervereinte Deutschland auf dem Weg zur Freiheit. Der Aufruf auf der Berliner Mauer macht das deutlich. Nie wieder Zensur in der Kunst.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Extreme. Smartphones sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns den Alltag und die Kommunikation. Doch nicht grundlos ist Smombi, eine Kombination aus den Worten Smartphone und Zombie, Jugendwort des Jahres 2015. Die sogenannten Smombies sind Personen, die nichts von ihrer Umwelt mitbekommen und stattdessen wie leblose Zombies auf ihr Smartphone starren. Vielen erscheint diese Entwicklung bedenklich. Vermehrt sprechen Wissenschaftler und Psychologen von Abhängigkeit und Suchtverhalten. Doch haben Smartphones wirklich so ein großes Suchtpotenzial? Ein Beitrag von Marlies Althöfer.
Für viele Menschen ist das Smartphone ein unverzichtbarer Gegenstand des Alltags. So auch für Martin Groß. Er arbeitet in Tübingen bei einer Firma für Risikoinvestments. Der 31-Jährige besitzt schon seit vielen Jahren ein Smartphone, das er nicht mehr missen möchte.
Das Smartphone spielt für mich mittlerweile schon eine Rolle in meinem Leben, sowohl beruflich als auch privat. Ich denke, ohne Smartphone würden sich einige Sachen schwieriger gestalten.
Privat nutzt Groß auf seinem Handy vor allem Apps wie WhatsApp, Facebook, Google Maps oder diverse Nachrichtenanbieter. Smartphones haben für ihn vielerlei Vorteile.
Es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass man immer etwas dabei hat, womit man jemanden erreichen kann. Auch in Notfall- und Sicherheitssituationen. Es ist ein Vorteil, überall Internet zu haben. Zum Beispiel, wenn man in einer fremden Stadt ist, wenn man nicht weiß, wohin man muss, wenn man Navigationssysteme ständig nutzen kann, wenn man kurzfristig Informationen, E-Mails abrufen kann.
Ganz ähnlich denkt auch Jane Himmelmann. Sie studiert deutsche Literatur hier in Tübingen.
Ein Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass man besser zu erreichen ist. Das hat einfach Vorteile im Alltag, finde ich. Gerade wenn man was Wichtiges klären muss oder wenn man was schnell klären muss, ist es gut, wenn man Smartphones am Start hat. Auf jeden Fall auch dann im Freundeskreis, weil es gibt ja dann auch die Gruppen auf WhatsApp. Und da wird einfach schnell alles in der Gruppe geklärt, anstatt jeder Person einzeln was zu sagen. Ich finde, man ist einfach dadurch flexibler, besser zu erreichen. Und ja, das ist wahrscheinlich auch für viele ein negativer Punkt, aber dann sage ich halt zu denen, die sollen sich kein Smartphone anschaffen.
Die 23-Jährige empfindet Smartphones als Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist da die schnelle Erreichbarkeit mit kurzen Kommunikationswegen. Andererseits gefährden Smartphones ihrer Meinung nach die Teilnahme am Leben im Hier und Jetzt.
Negativ finde ich, dass viele Personen nur noch auf ihr Handy schauen. Die sind gar nicht mehr erreichbar in den Gedanken oder auch im Kopf nicht erreichbar einfach. Die schauen nur noch so aufs Handy, sind nur noch für ihr Handy da. Die haben ihr Handy ständig auf laut, müssen ständig erreichbar sein. Und gerade auch so Sachen, wenn man durch die Stadt läuft und man sieht, 5 von 6 Jugendlichen sind die ganze Zeit am Handy, während die laufen. Das finde ich richtig schlimm.
Dieses teilnahmslose Verhalten Jugendlicher, aber auch Erwachsener, ist häufig in der Öffentlichkeit zu beobachten. Das Smartphone ist ständiger Wegbegleiter und wird in jeder freien Minute genutzt. Egal, ob man seine WhatsApp-Nachrichten beantworten oder noch schnell seinen Informationsdurst nach aktuellen News stillen möchte. Zeitweise findet alles auf dem Bildschirm statt. Abgeschottet von dem, was um einen herum passiert. Gerade diesen isolierten Zustand kritisiert Martin Groß.
Ich denke, der krasseste Nachteil, der vielen Leuten jetzt auch immer bewusster wird, ist, dass sie dazu führen, dass man vielleicht die wirkliche Realität, die Menschen, die am Gegenüber sitzen, zum Teil vernachlässigt. Also ich finde es schon verheerend, wenn man miteinander weggeht und sich dann mehr mit seinem Smartphone als mit den Menschen beschäftigt, mit denen man eigentlich unterwegs ist.
Laut einer Studie vom Ulmer Psychologieprofessor Christian Montag schaut ein typischer Smartphone-Nutzer täglich 88 Mal auf sein Handy. Das bedeutet permanente Ablenkung und gewissermaßen auch Abhängigkeit. Doch wie groß ist nun die Gefahr, süchtig zu werden? Dazu noch einmal Martin Groß.
Es ist mit Sicherheit auch ein Thema, das Smartphones Sucht auslösen. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren vermehrt auch Suchtkranke erleben, die einfach ohne Smartphone nicht mehr können. Das heißt, man hat auch gesundheitliche Folgen, die Smartphones nach sich ziehen. Wir wissen auch noch nichts über Langzeitfolgen, grundsätzlich von Handynutzung. Insofern denke ich, gibt es da schon ein paar gravierende Nachteile, die wir heute noch nicht kennen, die sich noch ergeben werden, sodass ich schon denke, dass man sensibel mit dem Thema umgehen sollte.
Jane Himmelmann trägt ihr Handy immer bei sich und schaut nach eigenen Angaben alle 5 bis 10 Minuten auf das Display, ob es etwas Neues gibt. Sieht sie sich schon gefährdet?
Eigentlich finde ich nicht, dass ich smartphone-süchtig bin, weil ich sehe, dass es viel mehr Menschen gibt, die viel mehr abhängig von ihrem Telefon sind als ich. Ich kann mein Handy schon auch mal daheim liegen lassen, wenn ich einkaufen gehe oder so, aber ansonsten ist es eigentlich schon immer dabei. Natürlich habe ich auch mein Handy manchmal auf laut, gerade damit ich mitbekomme, wenn mir jemand schreibt. Aber im Prinzip kann man es auch mal weglegen, wenn ich mit einer Freundin spreche zum Beispiel oder wenn ich in meinem Café sitze mit irgendjemandem. Oder halt auch am Essenstisch. Da ist das Handy für mich tabu und ist eigentlich auch immer schon von meinem Elternhaus aus.
Auf die Frage, ob sie auch ohne Smartphone leben könnte?
Ich könnte persönlich schon ohne Smartphone leben, aber ich will es eigentlich nicht, weil es einfach jetzt zum Leben dazugehört. Aber finde, dass man sich auch nicht zu abhängig davon machen sollte.
Smartphones gehören zu unserem Leben dazu. Sie sind nützliche Alleskönner und in gewissen Situationen auch Lebensretter. Ein Leben ohne Handy? Für viele unvorstellbar. Auch für unsere Reporterin Marlies Althöfer. Dennoch sollte man sich auch mal eine digitale Auszeit gönnen, um nicht als Mombi die wirklichen Momente im Hier und Jetzt zu verpassen. Wir bleiben beim Extrem der Sucht und kommen zu unserem nächsten Beitrag. Heutzutage ist es nicht mehr nötig, aus dem Haus zu gehen, um sich etwas zu kaufen. Schnell mal ein paar neue Schuhe oder das neueste Handy bestellen ist dank Internet kein Problem mehr. Was jedoch, wenn ein Mensch nicht mehr aufhören kann zu kaufen? Unsere Radio-Mikro-Europa-Reporterin Angela Brauchle hat Mariana Leichtle gesprochen. Die 28-Jährige studiert Psychologie und berichtet von ihrer Kaufsucht.
Ich gebe mein Geld vorwiegend für Fachbücher, fürs Studium, für meine Ausbildung, Bücher, die ich hinterher machen will nach dem Psychologiestudium. Ganz viele Nagellacke, ganz viele Taschen und Pflegeprodukte.
Auch wenn sich Geld für Studienbücher auf den ersten Blick nicht nach Geldverschwendung anhört, wäre sicherlich die Unibib eine gute Alternative zu teuren Büchern.
Ich habe mir gestern ein Buch über traumatische Erfahrungen gekauft für 100 Euro.
Die ständige TV-Werbung soll zum Kaufen anregen. Viele Fernsehzuschauer schalten während der Werbung jedoch genervt weg. Nicht so Mariana.
Ich kaufe eher teurere Sachen. Ich denke, die teureren sind besser und meistens gefallen mir die teureren auch besser. Und die Werbung verführt mich auch dazu, eher mehr Geld auszugeben.
Süchte haben in der Regel immer einen Grund. Als angehende Psychologin kann Mariana ihr Verhalten selbst gut reflektieren. Jedoch fehlt es ihr noch an der Umsetzung, sich selbst zu ändern. Aus folgendem Grund gibt sie immer und immer wieder mehr Geld aus, als sie hat.
Meistens, wenn ich unter Druck stehe oder wenn ich Angst habe zu versagen. Gerade mache ich meine Bachelorarbeit in Psychologie und das traue ich mir halt nicht zu. Und wenn es mir halt nicht gut geht, dann kaufe ich mehr ein. Wenn es mir gut geht, kann ich eigentlich gut mit Geld umgehen. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn ich Versagensängste habe oder Probleme habe, Liebeskummer habe, dann gebe ich viel Geld aus.
Nach dem Einkaufsrausch folgt die ernüchternde Realität, der Blick in den leeren Geldbeutel. Mariana ist da keine Ausnahme.
Ich habe hinterher ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich ja kein Einkommen habe und dadurch mein Vermögen, das ich noch habe, immer kleiner wird und ich das Geld eigentlich für wichtige Dinge brauche, zum Beispiel Krankenversicherung oder für Tanken oder für Dinge, die ich wirklich für mein Studium brauche. Ich habe hinterher ein sehr schlechtes Gewissen, was mich leider nicht davon abhält, wieder auf eine Werbung reinzufallen und mir wieder eine Handtasche zu kaufen.
Die Sucht kann in den finanziellen Ruin treiben. Auch Mariana hat bereits unliebsame Post erhalten.
Es ist schon öfters vorgekommen, dass ich am Monatsende knapp bei Kasse war. Ich habe auch keinen Handyvertrag mehr und auch zurzeit gar kein Handy, weil ich es mir nicht leisten kann. Es ist oft so, eigentlich fast jeden Monat, dass ich nicht das Geld habe für wichtige Dinge. Gott sei Dank konnte ich trotzdem alles bezahlen, weil meine Mutter mich unterstützt, aber ich habe schon sehr viele Inkasso-Bescheide bekommen und dadurch auch noch mehr Geld verloren. Jede Mahnung wird ja immer noch teurer und es ist auch schon öfters vorgekommen, dass ich mit Karte bezahlt habe, ich aber kein Geld auf dem Konto hatte und dann wird das Geld zurückgebucht. Daran verdient dann die Bank 3 Euro. Gott sei Dank habe ich aber keine Schulden.
Kaufsucht kann zur Belastung werden.
Es belastet mich sehr, dass ich süchtig bin. Das hat Einfluss auf den ganzen Tagesablauf. Wenn ich im Fernseher was sehe und wenn die Werbung kommt, muss ich mich jedes Mal sehr unter Kontrolle haben und mir sagen, okay, du brauchst das teure Haarwaschmittel nicht. Aber es ist sehr, sehr schwer und am liebsten würde ich auch natürlich gar kein Geld mehr im Geldbeutel haben, einfach um mich vor mir selber zu schützen. Aber es geht ja nicht, weil man braucht Geld ja immer. Das heißt, ich bin immer damit konfrontiert, dass ich eben mit Geld nicht umgehen kann.
Nun könnte man fragen, warum Mariana das Kaufen nicht ganz einfach sagt.
Ich mache es trotzdem, weil es der schnellste und einfachste Weg ist, mich glücklich zu machen. Es dauert wesentlich länger, mich glücklich zu machen, wenn ich meine Bachelorarbeit fertig habe. Aber natürlich bin ich glücklicher, wenn ich die Bachelorarbeit habe, wie wenn ich eine neue Tasche habe. Es ist halt schwierig. Die Sucht treibt mich dazu.
Psychologisch betrachtet kann ein Kaufrausch zur Kompensation schlechter Gefühle dienen. Da Mariana selbst schon sehr viel durchgemacht hat in ihrem Leben, studiert sie Psychologie. Später soll sie einmal anderen Suchtkranken helfen.
Mein Vater hat sich umgebracht. Ich habe auch eine körperliche Krankheit. Ich studiere deshalb Psychologie, weil ich mit dem ganzen Leid, das ich erfahren habe, was Gutes bewirken will. Mein Ziel ist, dass ich irgendwann das Kaufen nicht mehr brauche. Und es ist natürlich dann schön, wenn ich das irgendwann schaffe, dass ich dann anderen dabei helfen kann, von der Kaufsucht loszukommen, weil ich weiß, wie sehr eine Kaufsucht einen schädigen kann.
Es ist bemerkenswert, die eigene Sucht als Anlass zu nehmen, anderen zu helfen. Ein Beitrag von Angela Brauchle zum Thema Kaufsucht. Wer trotz wenig Geld in der Tasche eine klasse Stimmung verbreitet, Sängerin Sia. Hier kommt sie featuring Sean Paul mit dem Song Cheap Thrills.
Up with it, girl, rock with it, girl, show them it, girl, bada bang bang. Bounce with it, girl, dance with it, girl, get with it, girl, bada bang bang.
Come on, come on, turn the radio.
drop it to the floor and make me see your energy, because me not playing no hide and seek. What is it, the thing you ever make me feel with, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat,
make the beat just take control.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
Sia gemeinsam mit Sean Paul und Cheap Thrills. Jeder kennt Musiker, die extrem erfolgreich waren. Elvis, Michael Jackson, The Rolling Stones. Eine Band übertrumpft sie jedoch alle. Die Beatles. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison verkauften mehr Tonträger und hatten mehr Nummer 1-Hits als alle anderen in der Musikgeschichte. Die globale Begeisterung um sie war so groß, dass man ihr schon damals einen eigenen Namen gab. Beatlemania. Kai Jostmeier über die wohl erfolgreichste Band aller Zeiten.
And now, here they are, the Beatles!
Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help.
Die Beatles. John, Paul, George und Ringo. Vier junge Männer aus Liverpool, die vor einem halben Jahrhundert die Musikwelt im Sturm eroberten. Keine Band brach so viele Rekorde wie sie, keine löste eine solche Masseneuphorie aus. Als erste füllten sie ganze Stadien. Eine Band der Extremen. '60 gegründet, gelang den Beatles drei Jahre später mit der Single I Want to Hold Your Hand der internationale Durchbruch. Fortan dominierten sie die Charts fast aller Herren Länder. Klaus Reile, Beatles-Fan seit den 60ern und Mitarbeiter im Tübinger Musikgeschäft Rimpo, erinnert sich an seinen ersten Kontakt mit dem Beatles-Sound.
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war das irgendwie, dachte ich, hallo, das ist es, genau das ist es. So wie wenn eine Nebelwand verschwindet, die vor der Sonne war. Das war unglaublich inspirierend, jeder Takt.
Nicht nur die Musik überzeugte, auch um die Band tobte eine bis dahin nicht gekannte Begeisterungswelle. Die Beatles selbst konnten sich diese Euphorie nicht erklären. Während ihrer ersten USA-Tour 1964 antworteten Paul McCartney und John Lennon auf eine dahingehende Frage humorvoll. Wenn sie das könnten, würden sie selbst solch eine Band managen.
Why does their music excite them so much?
We don't know really. If we knew, we'd form another group and be managers.
Der Andrang während der Tour war so groß, dass man die Konzerte aus Sicherheitsgründen in Stadien verlegen musste. Vor allem die Mädchenwelt lag den Fab Four zu Füßen.
Just gorgeous, he's gorgeous. He's got a beautiful nose.
He's got a beautiful nose.
I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them, and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart.
Doch die Beatles setzten während der USA-Tour auch politische Zeichen. Sie weigerten sich, in Stadien und Hallen aufzutreten, auf denen Rassentrennung herrschen sollte. Die Menschen seien alle gleich, egal welche Hautfarbe. Paul McCartney.
I think it'd be a bit silly to segregate people because, you know, I mean, I don't think colored people are any different. You know, they're just the same as anyone else.
Die Band wurde den großen Tourneen schnell überdrüssig. Zu viel Stress, zu wenig Zeit zum Komponieren. Ende 1965 leitete ihr Album Rubber Soul eine musikalische Wende ein. Ihre Lieder wurden experimenteller, das Künstlerische dichter. Indische Klänge fanden erstmals Einfluss in ihre Songs. Der langsame musikalische Wandel gefiel jedoch nicht jedem Fan. Die Meinung Klaus Reiles dazu?
Ich mag immer noch eigentlich die frühe Sache am liebsten, weil die so unheimlich unverstellt und vital rüberkommen. Aber es spricht natürlich für die Qualität der Band, abgesehen von dem tollen Songmaterial, was sie geschrieben haben, dass sie sich dann auch wirklich unheimlich gut weiterentwickelt haben.
In dieser Phase des Wandels kommentierte John Lennon den Fankult um ihre Personen mit wirkkräftigen Worten. Die Beatles seien gerade populärer als Jesus. Die New York Times veröffentlichte den Satz ein halbes Jahr später erneut und ohne Kontext. Er löste kurz vor der nächsten USA-Tour im Sommer 66 eine Welle wütender Proteste in den Vereinigten Staaten aus. Radiosender boykottierten die Musik der Band und enttäuschte Fans verbrannten öffentlich ihre Beatles-Produkte.
They will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky.
Man muss immer im Auge behalten, wie das Umfeld war damals, wie unglaublich konservativ und allem Neuen nicht aufgeschlossen. Deshalb selbst die Beatles kamen eigentlich als revolutionär rüber. Und da war das natürlich für die Konservative, vor allem in den USA, ein gefundenes Fressen.
Die Beatles hassten die Tour 1966. Es wurde ihre letzte. Bereits zuvor nur noch unwillig auf Tournee gegangen, sorgten die vielfachen Anfeindungen für zusätzlichen Frust. Fortan konzentrierten sie sich ganz auf ihre Studioarbeit. Es zahlte sich aus. 5 Alben produzierten die Beatles in den folgenden 3 Jahren. Darunter das Album, das das Rolling Stone Magazine 2003 zum Besten aller Zeiten kürte. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Doch die Spannungen in der Band wuchsen. Künstlerische Dispute, vertragliche Fäden und der Einfluss der Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono, John Lennons zweite Ehefrau, machten die Zusammenarbeit immer schwerer. 1970 führten sie schließlich zur Trennung der Beatles.
Mir war damals ehrlich gesagt schon klar, das ist eine Sache, die kann nicht lange dauern, weil man muss ja nicht vergessen, wie jung die waren, als sie angefangen haben. Und jeder hat sich dann aber anschließend natürlich auch persönlich weiterentwickelt. Aber schade natürlich, keine Frage.
Die 4 Beatles gingen fortan eigene Wege. Ihr gemeinsamer bleibt bis heute beispiellos.
Kai Jostmeier zur Beatlemania. Beispiellos waren auch die Erfolge der Beatles in den britischen Singlecharts. 4 Jahre lang war jeder ihrer Albumauskopplungen ein Nummer-1-Hit in England. Rekord. Erst ihre Doppel-A-Single Penny Lane mit Strawberry Fields Forever schaffte es im Februar 1967 nur auf Platz 2. Die Verkaufszahlen galten wegen der zweifachen Singleanzahl nur zur Hälfte. Für Mikroeuropa kein Grund, das 50-jährige Jubiläum der Platte nicht angemessen zu feiern.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him. Hey!
Beatles mit Penny Lane aus dem Jahr 1967. Paul McCartney und John Lennon haben das Lied geschrieben über Penny Lane, eine Straße in ihrer Heimatstadt Liverpool. Welche Extreme uns und unser Leben bestimmen, kann für jeden ganz unterschiedlich sein. Ebenso facettenreich zeigten sich unsere Beiträge rund um das Thema Extreme. Damit kommen wir nun zum Ende unserer Radio Mikro Europa Sendung. Um die Technik hat sich heute Jamo Baschnagel gekümmert. Redaktion hatte Ulrich Hägele und eure Moderatorin war Amelie Hambrecht. Last but not least unsere Autoren. Ann-Christine Emden, Priscilla Ackermann, Sandra Gottschling, Anna Getmanova, Marlies Althöfer, Angela Brauchle und Kai Jostmeier. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Auf www.mikro-europa.de. Ciao, bis zum nächsten Mal.